Hallo, bevor ich mit dieser Folge starte, muss ich dir noch eine super tolle Nachricht erzählen. Wir haben nämlich Ende März für den Weltweit Wandern Podcast den Ö3 Podcast Award verliehen bekommen. Wir sind bei Corporate auf Platz 3 hinter dem Roten Kreuz und dem Spitalsverbund und damit als beliebtester, bester Reisepodcast des Landes ausgezeichnet worden. Wow, danke, danke, danke dir fürs Voten, fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und jetzt geht's los. Die Weltweit Wandern Story. Ein persönlicher Rück- und Ausblick von Christian Lade. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast für Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer und Leiter von Weltweit Wandern. In der heutigen Episode bin ich einmal selbst mein Gast. Ich möchte dich nämlich mitnehmen zu meiner Lebensgeschichte und auch die Geschichte von Weltweit Wandern erzählen. Was ist mein heutiges Ziel? Ich möchte Mut machen. Ich möchte inspirieren und ich möchte euch zeigen, dass es sich lohnt, immer wieder aufzubrechen in die Welt hinaus, aber auch zu neuen Zielen im eigenen Leben. In meinem Tagebuch und auch auf meinem Blog steht drauf geschrieben, ich möchte meine Hobbys zum Beruf machen. Ich möchte meine Träume leben. Ich möchte mit dem, was ich gern mache, auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Und so ist diese Vision heute für mich, ich schätze mich sehr glücklich, wirklich wahr geworden. Als Chef von Weltweit Wandern ist mir das nämlich ziemlich gut gelungen. Wie kam es jetzt dazu? Und das möchte ich euch jetzt in meiner Lebensgeschichte erzählen. Kapitel 1 fängt ganz von vorne an. Ich erzähle ein bisschen was über meine Kindheit und meine Prägungen. Ich wurde 1964 in Graz geboren. Mein Bruder kam dann 1967 zur Welt und unser Vater, der stammt aus dem heutigen Slowenien. Die Familie sprach Deutsch, aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie einfach auf der falschen Seite der Grenze und mussten fliehen. Nur mit einem Koffer und in der Nacht mussten sie abhauen, weil wenn sie Titos Partisanen erwischt hätten, dann wäre es vorbei gewesen. Meine Mutter erlebte auch das Gleiche. Sie war Sudetendeutsche, ihre Familie stammte aus Tschechien und auch diese Familie, sie mussten weg, weil sie nach dem Krieg ebenfalls auf der falschen Seite der Grenze waren. Über viele Stationen landeten meine Eltern dann in Graz, lernten sich kennen und schafften es aus dem Nichts, sich eine Existenz aufzubauen. Also es war ein klassisches Flüchtlingsschicksal. Mein Vater begann eine Lehre als Maurer und arbeitete sich hoch zum Baupolier und mit der Abendschule schaffte er es dann auch die Baumeisterprüfung zu machen und so gründeten meine Eltern schließlich ihre eigene Baufirma. Meine Mutter hatte gar keine große Chance auf Bildung, sie besuchte eine kurze Büroschule, aber dann musste sie sich schon um die jüngeren Geschwister kümmern. Ihre Mutter war zu beschäftigt mit dem Wiederaufbau. Da blieb wenig Zeit für die drei Kinder der Familie. Also übernahm meine Mutter die Verantwortung. Später hat die Verantwortung nicht nachgelassen. Sie hat eben uns zwei Brüder aufgezogen, die zwei Jungs, und war dann Buchhalterin in der stark wachsenden Baufirma meines Vaters. Sie führten das Unternehmen gemeinsam. Arbeiten, leisten, durchhalten. Das war das Credo, das ich immer wieder gehört habe in meiner Familie. Ich selbst war eigentlich kein sportliches Kind, im Gegenteil, ich war etwas mollig, ich war sehr schlecht im Sport und im Fußball und eigentlich nicht besonders abenteuerlustig. Ich verbrachte viel Zeit als Kind zu Hause, aber ich verschlang ein Buch nach dem anderen. Karl May, Jules Verne, Heinrich Harrer, Herbert Tichy, Sven Hedin, aber auch Stanislaw Lem. Ich tauchte ein in fremde Länder, ferne Kulturen. Ich träumte mich weg in die Wüsten Afrikas, in die Berge Tibets und auch auf ferne Welten und Planeten. In der Schulbibliothek des Gymnasiums habe ich fast jedes Buch gelesen. Ich wollte raus, ich wollte fremde Welten entdecken, aber zunächst war das nur in meinen Träumen. Mein Elternhaus war, wie gesagt, sehr liebevoll, aber es war für mich schon von Anfang an sehr eng. Es drehten sich immer alle Gespräche ums Arbeiten, ums Weiterkommen, um das Familienunternehmen und um die Baufirma. Aus dieser Enge wollte ich weg. Ich wollte unabhängig sein, frei sein. Dieser Freiheitsdrang ist etwas, was mich eigentlich das ganze Leben begleitet. Und ab 15 begann ich dann wirklich auszubrechen. Ich machte erste Autostoppreisen. Zuerst führten die mich nach Wien zum Who-Konzert hinaus in die Stadthalle und später dann eben mit Autostopp auch in die Toskana und dann ab 16 in die Türkei nach Griechenland, wo ich mich in Istanbul dann vorher in einem Militärputsch 1980 wieder gefand und Schießereien in der Nacht hörte. Als ich älter war, bin ich dann bei Interrail unterwegs gewesen, war in Marokko, in Tunesien und habe so neue Kulturen, neue Lebensweisen und neue Welten wirklich kennengelernt und nicht nur nach dem Lesen davon geträumt. Und ich spürte, das ist total meins. Ich habe so Neugier auf die Welt und so Lust zu entdecken. Ungefähr um die Zeit, so 16 Jahre alt, begann ich auch Selbsthilfebücher zu lesen. Besonders das Buch »Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner« ist mir da eine Erinnerung von Jocki Kirschner, weiß ich noch ganz genau. Und sein Rat damals war, ein guter Rat, schreibe deine Visionen auf, zeichne sie, visualisiere sie und schau dir deine Ziele an und arbeite dran. Und das tat ich auch und das tue ich bis heute. Ich habe ein Regal mit meinen Tagebüchern und Notizbüchern, es sind weit über 100, die sich da versammelt haben. Und wie gesagt, auch heute noch, ganz oft schreibe ich so mit Bubbles meine Werte, meine Ziele, wohin soll es gehen. Gerade um den Jahreswechsel habe ich da wieder ganz intensiv drauf gearbeitet. Meine frühesten Visionen habe ich dann einmal gefunden, die lauten so ähnlich wie, ich will einmal von meinen Träumen leben können. Ich will was Großes bewegen. Ich will von meinen Reisen leben können. Zum Beispiel so als Reiseschriftsteller, so wie der Hemingway. Das waren noch so rohe Visionen, aber ich habe schon so bildlich hingeschrieben gehabt. Bis ich sie verwirklichen konnte, sind dann einige und viele Jahre vergangen. Die ersten Ausbruchsversuche, die ersten frühen Reisen waren eigentlich dann im Nachhinein gesehen mehr als eine jugendliche Rebellion. Sie waren so der Beginn eines Weges, der mich dann wirklich von meinen Visionen, von Büchern, von Skizzieren in mein heutiges Leben geführt haben. Es hat aber, wie gesagt, schon sehr, sehr lange gedauert. Was ich schon bei den frühen Reisen gemerkt habe, ist, dass man da sieht, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu leben, zu existieren. In Marokko leben die Leute ganz anders wie in Italien und in Frankreich ist wieder ein bisschen ein anderes Leben zu sehen. Mein Vater, der hat verzweifelt die Hände zusammengeschlagen und hat gesagt, Bur, aus dir wird nichts mehr oder aus dir wird nichts, wenn du so viel reist und immer nur träumst, da mache ich mir Sorgen, du sollst dir mal die Baufirma übernehmen. Und das war natürlich nicht so mein Plan. Ich habe dann die HTL abgeschlossen und habe dann angefangen, Architektur zu studieren, war aber immer ein unsicherer Student. Mein Studium der Architektur in Graz war echt ein harter Weg. Ich war voller Selbstzweifel. Ich bin nicht gut genug, ich bin kein guter Künstler, ich bin ein schlechter Architekt. Ich habe da eigentlich keine Chance. Ich habe gewusst, dass es hunderte Architekturbüros in meiner Stadt Graz gibt und habe da immer das Gefühl gehabt, dass neben diesen allen Begabteren ich untergehen werde. Und habe aber so in meinen Visionen immer so da gehofft und geträumt, dass ich schon was Großes machen werde. Aber mit Architektur habe ich gesehen, ui, da reicht's nicht von meinen Begabungen. Wie komme ich da weiter? Da war immer das Reisen so eine Flucht aus diesem Alltag. Ich habe studiert, habe 19 Semester, also fast 10 Jahre studiert, habe dazwischen auch in Architekturbüros gearbeitet, habe Geld verdient und bin dann immer wieder auf Reisen gegangen. Ich war in Indien, ich war in Nepal, in Sri Lanka, in Tibet, in Peru, in Ecuador, in Thailand, in Burma, aber auch Ägypten und auch in Island. Ich reiste, wann immer es ging. Das war irgendwie so ein Ausbruch und ein bisschen natürlich, muss ich ehrlich sagen, auch ein Flucht von dem doch recht engen Elternhaus und von dem Architekturstudium, wo ich so gar nicht glücklich war damit. Neben dem Reisen habe ich dann relativ früh begonnen, Vorträge drüber zu halten, DIA-Vorträge, Multivisionsvorträge, und war dann in ganz Österreich aktiv, von Tirol bis Burgenland und von Wien bis in die Südsteiermark war ich unterwegs. Auch an vielen Schulen habe ich hunderte Vorträge gehalten. Ich habe auch Fotoausstellungen gemacht, habe Artikel geschrieben und habe mich ganz intensiv auch mit PR, Werbung und Pressearbeit auseinandergesetzt. Ich gestaltete meine eigenen Plakate, schrieb Texte und schrieb, damals waren das noch Briefe, keine E-Mails, mit Massensendungen an meine Vortragskunden. Damals habe ich geübt. Ich habe dann später ein Lieblingsbuch gefunden von Malcolm Gladwell, der schreibt, dass jeder Profi in jedem Bereich, der gut werden möchte, mindestens 10.000 Stunden Übung braucht. Und in einem anderen Buch habe ich jetzt das Zitat gefunden: Talent ist zwar gut, wird aber oft überschätzt, dranbleiben und üben wird oft unterschätzt. Und so sehe ich es auch in meinem Leben. Man muss viel, viel üben und oft sieht man eben nur die Beatles, die super sind, aber die haben vorher viele, viele, viele Jahre geübt. In Hamburg mussten sie 6 Tage in der Woche in einem Club spielen und dann erst sind sie die Superstars geworden. Erfolg ist über weite Strecken schon mit Glück verbunden, aber ist nicht nur Zufall. Es braucht natürlich harte Arbeit und viel Üben und das sieht man natürlich oft nicht so. Ja, ich habe dann eben meine Vorträge gehalten, habe in den Architekturbüros gearbeitet. Mit den Vorträgen konnte ich viel auch die Reisen finanzieren. Und so ging mein Studium so dahin, hat sich doch in die Länge gezogen, aber ich war dann so um das Jahr 92, so gegen Ende, am Ende meines Studiums und habe dann auf einer langen Reise durch Ladakh mit meinem jüngeren Bruder Peter zusammen ein Dorf entdeckt, Lingshed. Dort habe ich mich spontan so wohl gefühlt, dass ich beschlossen habe, dort in diesem Dorf, es war wirklich entlegen, nämlich 5 Tage von der nächstgelegenen Straße unterwegs, über 2 5000 Meter hohe Pässe nur zu erreichen, im Winter völlig abgeschnitten, also so einer der entlegensten Orte auf unserem Planeten. Und in diesem Dorf Lingshed habe ich dann meine Diplomarbeit angesiedelt. Das war die Planung einer Dorfschule, verbunden mit einer Touristenherberge. Im Sommer die Touristen dort und in den übrigen Zeiten dann die Schüler. Das habe ich in Island gesehen und das System habe ich dann eben dort angewendet. Ich habe dann meine PS gut auf die Straße gebracht, weil dieses Thema, da habe ich gebrannt dafür. Es war eine sehr erfolgreiche Diplomarbeit, weil endlich konnte ich mein Reisefeuer auch ins Architekturstudium hineinbringen und habe dann eben mein Studium doch sehr erfolgreich abgeschlossen. Ich habe dann während der Planung schon gemerkt, dass diese Schule ja wirklich fehlt in dem Ort und habe dann begonnen, ein Jahr nach der Diplomarbeit eine kleine Schule dort einzurichten. Ich habe Geld gesammelt über meine Vorträge und habe dann begonnen, mit diesen Spendeneinnahmen 2 Lehrer zu engagieren und habe eben so eine kleine Schule für das Dorf dort eingerichtet. Ein ganz kleines Projekt. mein Leben war nicht so erfolgreich. Ich wollte mit den Vorträgen durchstarten, aber das hat dann nach dem Studium nicht mehr wirklich funktioniert. Es kam das Satellitenfernsehen, neue Reportageformate, haben dann das Vortragspublikum ziemlich schwinden lassen und ich habe gemerkt, ui, von den Vorträgen kann ich nicht wirklich so gut leben. Also war ich gezwungen, eine Anstellung zu suchen. Ich habe dann insgesamt 8 Jahre lang in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, als unter Anführungszeichen Zeichensklave und habe dort so einen Brotberuf gehabt. War natürlich froh, dass ich so mein Leben finanzieren konnte. Richtig glücklich, muss ich sagen, war ich natürlich nicht. Immer noch waren so die Träume, ich möchte was Großes bewegen und als Architekt habe ich gespürt, da reicht's irgendwie nicht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mich mit meinen beiden langjährigen Chefs, dem Herwig Moosbrucker und dem Werner Nussmüller, in den beiden Büros auch gut angefreundet und Freundschaften sind dann noch nachher geblieben und habe da viel mitgenommen, wie man ein Büro führt, wie wir dann zusammen Mittag gegessen haben. Es war sehr gemütlich, es war ein gutes Arbeitsklima. All das habe ich dann später versucht, auch in meiner eigenen Firma so zu übernehmen. Aber wie gesagt, das war nicht so richtig meins. Das Schulprojekt wurde dann zum Verein. Ich habe dann immer wieder Urlaubsreisen gemacht, dort in dieses Bergdorf Linkscheid, habe die Schule weiter finanziert. Das Projekt wurde größer und größer. Und 1999 war es dann soweit, es war genug Geld an Spenden hereingekommen. Und ich habe dann den großen Schritt gewagt, habe meine fixe Anstellung im Architekturbüro gekündigt, um für ein volles Jahr mich zu widmen, in Ladakh meine Himalaya-Schule wirklich zu bauen. Also meine Diplomarbeit in abgeänderter Form, eine solarbeheizte Dorfschule im Bergdorf Linkscheid zu bauen. Um dieses Jahr zu finanzieren, habe ich dann das gemacht, was ich eh schon viel gemacht habe. Ich habe zwischendurch auch gejobbt während dem Studium, auch schon als Reiseleiter für einzelne Reiseveranstalter, habe meine Vorträge gehalten und habe dann, um dieses Jahr zu finanzieren, 4 Reisen erstmals ausgeschrieben. 2 Reisen nach Ladakh und 2 nach Marokko. Die waren gleich gut gebucht und waren ein großer Erfolg und so konnte ich mir das Jahr ganz gut verdienen. Und die Reise nach Marokko im Herbst allerdings, die war nicht so gut gebucht. Da war ich im Frühling unterwegs mit der ersten Gruppe und war mit dem Lahoussin, den ich empfohlen bekommen habe von einem Freund, einem jungen Marokkaner unterwegs. Und da habe ich schon gemerkt, ui, der organisiert alles gut im Hintergrund, der Bursche hat echt viel Gefühl, aber er ist sehr scheu, der redet nicht so viel. Also habe ich im Frühling das ganze Reden übernommen. Ich habe aus meinen Büchern vorgelesen, habe die Sehenswürdigkeiten auswendig gelernt und habe so als Reiseleiter die Gruppe unterhalten und viele Vorträge gehalten. Für Herbst waren eben relativ wenig Buchungen, nur 6 Anmeldungen. Das wäre zu teuer geworden, wenn ich da mitfliegen hätte sollen. Also habe ich den 6 Gästen gesagt, ich habe da einen sehr verlässlichen Partner, der wird euch alles gut organisieren. Er redet halt ein bisschen wenig. Nehmt euch einen Reiseführer, ein Buch mit und lest halt vor Ort nach. Und von der Organisation macht er das sicher gut. Als 2 Wochen später die Gruppe zurückgekommen ist, war ich schon recht aufgeregt und die habe halt mir auch kritische Kritik erwartet und die Kunden sind zurückgekommen, unsere Gäste, und haben gesagt, du Christian, das war die schönste Reise meines ganzen Lebens. Es war so herrlich, der Lahoussin hat uns in die Berberkultur mitgenommen. Wir waren bei Familien zu Gast, unterwegs haben wir ihn alles fragen können, von der Hochzeit bis zum Aufwachsen. Wir haben so viel erfahren in Gesprächen, in dieser kleinen Gruppe, es war wie eine Familie. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es für eine super weltweit Wandernreise keinen Reiseleiter braucht, der vorne Monologe haltet, sondern dass unsere Gruppen eigentlich viel besser funktionieren, wenn es ein Gespräch gibt, wenn es einen lokal verwurzelten Guide gibt, der vor Ort aufgewachsen oder zumindest in dem Land schon seit vielen Jahren wohnt. Und in dieser familiären Atmosphäre kann man dann die Gäste so als Einheimische auf Zeit mit reinnehmen. Und das funktioniert viel besser als so ein Frontalvortrag eines zugereisten Reiseleiters. Und diese aus der Not und aus diesem Zufall ist dann unser weltweit Wandern-Konzept entstanden mit unseren lokal verwurzelten Guides, weil das viel authentischere Begegnungen ermöglicht. So war ich dann gestärkt, habe eben ein Jahr vorher meinen Job gekündigt gehabt, habe dieses Schulprojekt eröffnet. Es war sehr erfolgreich. Im Spätherbst dieses Jahres, 2000 haben wir da gezählt, haben wir die Schule eröffnet mit dem ganzen Dorf, mit einem Riesenfest. Also auch das war gelungen. Und ich habe beschlossen, ich gehe nicht mehr ins Architekturbüro zurück. Das ist eigentlich wirklich mein Leben. Mit solchen Reisen möchte ich weiterleben. Das entspricht meiner Vision, die ich schon vor so vielen Jahren als kleiner Bub, ich war inzwischen 36 und vor 2 Jahrzehnten habe ich schon an dieser Vision gearbeitet und jetzt konnte ich sie das erste Mal wirklich genauer ein bisschen sehen. Und noch eins war, also dieses soziale Projekt, dieser Schulbau war ja vor dem Gründen von Weltweit Wandern oder während dem Gründen von Weltweit Wandern. Also ist Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und diese intensive Begegnung mit einem Land wirklich ein fixer Bestandteil, sozusagen die DNA unserer Firma Weltweit Wandern. Die Firma war am Anfang ja noch ganz, ganz klein. Es war ein kleines Zimmer in unserer Wohnung mit einem Laptop. Meine Frau hat mich damals unterstützt, bevor sie dann selber Psychotherapeutin geworden ist und inzwischen ihr eigenes Geschäft hat, ihre eigene Praxis hat. Aber am Anfang hat sie mich da intensiv unterstützt. Da haben wir zu zweit aus dem Wohnzimmer aus dann unsere Reisen veranstaltet. Das Ganze ist relativ schnell gewachsen. Schon 2003 zogen wir schon in ein erstes kleines Büro. Wir haben ein Haus gebaut und haben eben dort 2 Räume als sozusagen Hausbüro eingerichtet in unserem neu gebauten Familienhaus. Ich stellte damals auch meine erste Mitarbeiterin ein, Nadine, die ist heute meine Schwägerin. 2006 folgte dann schon ein nächster großer Schritt. Wir sind einige Mitarbeiter inzwischen gewesen und traten zum Forum Anders Reisen bei, einem Verein in Deutschland, der sich für nachhaltiges Reisen eingesetzt hat. Und dort ist für mich auch wieder eine neue Welt aufgegangen. Ich habe da Dutzende Mitstreiterinnen kennengelernt, Menschen, die sich für Nachhaltigkeit, für qualitätsvolle kleine Gruppen engagiert haben und habe da ein ganz, ganz tolles Netzwerk kennengelernt, das wir dann heute noch schätzen und lieben und heute noch ein sehr, sehr begeistertes Mitglied vom Forum Anders Reisen sind. Jedes Jahr sind wir gewachsen, es war so ein gesundes Wachstum, 1-2 Leute mehr jedes Jahr, aber das hat sich dann ordentlich zusammengetragen. Wir haben dann 5, 6 und 7 Mitarbeitende gehabt und dann war es einfach zu eng in unserem Wohnhausbüro und 2007 sind wir dann in unser erstes, unter Anführungszeichen, richtiges Büro gesiedelt, nämlich in der Grazer Innenstadt in ein gemietetes Büro mit vielen Zimmern und war für uns ein großer Meilenstein. 2010 war dann der nächste große Sprung. Es war dieses gemietete Büro zu klein. Wir sind inzwischen auf 15 Mitarbeitende gewachsen gewesen. Das war zu eng. Wir haben dann ein eigenes Weltweit Wandern Basecamp gebaut. Auf einem Grundstück, das ich von den Eltern geerbt hatte, habe ich mein Architekten-Know-how und meine Beziehungen quasi verwenden können. Habe doch nicht umsonst Architektur studiert. War überhaupt nicht umsonst, erzähle ich später noch, und habe ihm dann selbst ein nachhaltiges, optimales Weltweit-Wandern-Bürogebäude geplant, das wirklich optimal auch unsere Werte widerspiegelt. Schon 2019 war dieses Bürogebäude zu klein und wir haben dann die Fläche mit einem Zubau verdoppelt und das war dann die inzwischen letzte Erweiterung. Heute, 2025, arbeiten jetzt 33 engagierte Menschen in unserem Weltweit Wandern Basecamp. Weltweit sind es ja viele hundert Guides, Partner und Teammitglieder, die unsere weit über 200 verschiedene Reisen mit liebevoller Qualität umsetzen. Da sieht man eben, wie so aus einer kleinen Idee ein Bub, der ein Selbsthilfebuch bekommt und liest, Visionen aufschreibt, viel übt, durch ein Studium geht, das ihm eigentlich gar nicht gefällt, wo er viele, viele Zweifeln hat, wo ich viele Zweifeln gehabt habe, der Bub bin ja ich. Dann wirklich am Ende des Studiums habe ich mein Diplomprojekt, wo ich wirklich meine PS auf die Straße bekommen habe, wo ich das Reisen ins Studium einfließen konnte, mein Know-how, das ich angehäuft hatte über andere Kulturen, über Begegnungen in Ladakh, wo ich diese Solarschule geplant hatte und über die Verwirklichung der Solarschule dann 20 Jahre später, dann nach diesen ersten Visionen, kam dann wirklich mein Traum auf die Straße, wo ich Weltweit Wandern gründen konnte. Und so haben wir jetzt eine weltweite Community von hunderten Partnern, Guides, tausenden Gästen. Es ist eine richtige Bewegung geworden. Das hat nämlich einer unserer Guides einmal bei einer unserer Academy gesagt, Weltweit Wandern sehe ich gar nicht als eine Firma. Weltweit Wandern ist ein Movement, eine Bewegung. Das hat mir natürlich sehr getaugt. Die Geschichte ist aber nicht nur eine Erfolgsstory, sondern es gab natürlich auch Schwierigkeiten. Wir sind eben super gewachsen, waren dann eben so bei ungefähr bei 15 Mitarbeitern, plötzlich war Sand im Getriebe. Irgendwie vorher waren wir so ganz am Anfang in ein oder zwei Räumen, die Türen waren offen, man hat eigentlich mit 5, 6 Leuten keine wirkliche Besprechung gehabt, man hat Dauerbesprechungen gehabt, weil man immer alles mitbekommen hat, was die anderen gemacht haben und so waren eigentlich alle immer am letzten Stand. Ab 12, 15 Mitarbeitern sind wir dann draufgekommen, 3 wissen eigentlich gar nicht, dass wir uns einen Betriebsausflug verabredet hatten. Wir haben vergessen, das denen zu sagen. Und lauter so Dinge sind dann passiert. Es wollten 15 Leute dann immer auch an allen Themen mitreden. Besprechungen, die wir gemacht haben, haben endlos gedauert. Die flache Hierarchie ist einfach nur mehr mühsam geworden. Ich habe mich aber total gegen starre Hierarchien und Strukturen gewehrt. In meinem Freiheitsdrang wollte ich das nicht. Es war einfach allerdings nicht mehr beherrschbar. Ich habe auch ein bisschen die Übersicht verloren in meiner Firma. Es hat auch uns allen, irgendwie war die Freude auch weg nach dieser anfänglichen Euphorie und familiären Struktur. Irgendwie war der Sand im Getriebe. Ich bin ja ausgebildeter Architekt und kein Betriebswirtschaftler. Ich habe auch nie in anderen Firmen gearbeitet, die größer waren als 15 Menschen, also fehlte mir einfach das Know-how. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich was lernen. Ich bin dann zu anderen Unternehmern gegangen und habe geschaut, wer ist denn größer, wen bewundere ich und habe dann den Josef Zotter in seiner Schokoladenfabrik besucht, den Martin Auer mit seiner Bäckerei, den Heini Staudinger mit seinen Waldviertlerschuhen und den Mike Fuß und den Florian Weitzer, beides tolle Grazer Unternehmer, der Florian Weitzer, ein toller Hotelier, Mike Fuß mit einer tollen Marketing- und Werbeagentur. Und alle die haben mir erzählt, wie sie so tun und ich konnte es ein bisschen beobachten und bin da ein großes Dankeschön. Man braucht so Vorbilder, Mentoren und wenn man nicht weiter weiß, muss man halt sich Rat suchen. Ich habe dann natürlich auch viele Bücher gelesen, habe Seminare besucht und habe mich so weiter geschult. Und dann habe ich einfach gemerkt, ab 15 Leute, es geht nicht mit einer flachen Hierarchie, weil 15 Leute kann ich nicht mehr allein führen. Das ist ein Wahnsinn, da brenne ich aus. Wir haben dann angefangen, klare Verantwortungsbereiche zu definieren, Abteilungen zu formen, Meetings mit der Stoppuhr ein bisschen effizienter gestaltet und geschaut, dass es auch einmal aus ist, und Prozesse eingerichtet und Strukturen geschaffen. Das hat alles Jahre gedauert. Wir wollten da ein für uns passendes Modell finden und nicht irgendwas kopieren, oder wir wollten noch immer so dieses Spontane, dieses Qualitätsvolle beibehalten und haben uns so nach vorgehandelt. Es lief dann wieder sehr gut. Wir waren dann ums Jahr 2012, haben uns an unserer Marke auch gearbeitet. Aber ich habe einfach dann gemerkt, wie es gut gelaufen ist. Puh, jetzt ist bei mir aber aus, jetzt ist meine Energie weg. Ich habe immer weniger Freude gehabt am Unternehmen. Ich war ausgepowert. Ich habe ja all die Jahre davor, meine Familie ist ja größer geworden. Die Firma ist gewachsen. Ich habe dann Tag und Nacht, entweder zu Hause oder in der Firma, war ich aktiv und tätig. Und dann war es irgendwann einmal aus, ich habe es übersehen, ich habe wirklich ein ganz orgs im Nachhinein gesehen, Burnout, eine Überlastungsdepression aufgerissen. Und das Paradoxe, oder es ist eigentlich kein Wunder, es war eigentlich schon alles überstanden, die Firma lief schon wieder gut, aber ich war ausgebrannt. Ich habe einfach gemerkt, jetzt brauche ich eine Pause, ich muss loslassen, und meine wunderbaren Mitarbeitenden haben das dann verstanden und haben dann wirklich die Firma gut weitergeführt. Wir haben ja Gott sei Dank die Klassenstrukturen eingeführt gehabt, und ich konnte mich dann rausnehmen, bin einige Wochen dann in den Himalaya gegangen, eine Gegend, die ich gut kenne, aber nicht zum Reiseentwickeln, sondern um in ein Kloster zu gehen, um abzuschalten, mein Handy auszuschalten, um zu meditieren und einmal wegzukommen von dem Getriebe, das mich so angetrieben hat. Nach diesem Abstand bin ich dann wieder zurückgegangen. Ich habe 2-3 Monate Auszeit gehabt. Meine Frau hat mich da auch toll unterstützt. Vielen Dank, liebe Carmen. Und wie gesagt, unser tolles Team hat da gut zusammengehalten. Da ist man dann schon sehr dankbar, wenn man nicht allein ist. Und nichts, was man tut, ist alleine. Ich habe immer wieder viele Menschen um mich gehabt, die mich großartig nicht nur unterstützt, sondern die einfach das zusammen als Gemeinschaftsprojekt getragen haben, diese Bewegung weltweit wandern. Ich habe dann gelernt, dass ich nicht überall meine Finger drinnen haben muss, dass ich Verantwortung abgeben kann, dass man aber dafür noch bessere Strukturen schaffen muss, dass man wirklich schaut, eine gute Firmastruktur zu machen, dass ich achtsamer leben muss, dass ich wirklich, obwohl ich so begeistert bin, halt auch irgendwann einmal die Arbeit aufhören muss und Freizeit mache und nicht ständig in meinem Kopf neue Projekte und Visionen entwickeln brauche, sondern einfach einmal abschalte und nichts tue. Schwierig bei dem Elternhaus, aber ja, ich habe es lernen müssen. Die Erfahrung hat natürlich dann auch die Firma verändert. Es braucht eben noch klarere Strukturen, und ich muss sagen, alle paar Jahre muss man da immer wieder hinschauen. Das ist jetzt nicht was, das habe ich jetzt gelernt und das ist so, sondern man muss alle paar Jahre schauen, passt unsere Vision, passt unser Weg, ist die Struktur noch okay? Eine wachsende Firma braucht immer ein bisschen neue Kompetenz, und da muss man immer wieder neu hinschauen. Und so bin ich in meiner Rolle jetzt immer eher einer, der die Firma anschaut, die Struktur anschaut. Mein Lieblingsspruch, den ich mitgenommen habe, ist: Der Unternehmer, die Unternehmerin arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Ab einer gewissen Größe muss ich mir einfach schauen, wie funktioniert dieser Motor, welche Teile fehlen, und brauche ein bisschen so diesen Außenblick. Nur dann kann ein Unternehmen gesund sein. Es braucht auch diesen unternehmerischen Außenblick, in welche Richtung gehen wir, die Vision, ist das wirklich gesund. All das habe ich eben über dieses Learning by Doing lernen dürfen. Klappe. Anderes Kapitel. Während ich so diese Probleme bearbeitet habe und das Unternehmen gewachsen ist und dann wieder gesund war und weiter wachsen konnte, weil ich quasi da lernen durfte und unser ganzes Team besser strukturiert war, hat es natürlich auch die Familie gegeben. Ich habe schon von meiner wunderbaren Frau Carmen erzählt. Wir haben dann 2002, 2004 und 2010 insgesamt 3 wunderbare, großartige Kinder bekommen und haben immer ganz ein tolles Familienleben und sind auch viel auf Reisen. In der Pubertätszeit ist es ein bisschen weniger mit dem Wandern, aber danach, die Laura, die jetzt 22 Jahre alt ist, ist schon wieder viel mit mir unterwegs und wir waren vor einiger Zeit auch gemeinsam mehrere Wochen in Nepal wandern und gehen auch in Österreich viel gemeinsam mit der Familie auf die Berge. Ich habe dann durchaus, nachdem ich mich freier spielen konnte und in dieser Rolle als Visionsträger, als Markenbotschafter noch ein bisschen mehr meine Träume ausleben können. Und ich wollte immer Reiseschriftsteller werden. Das war eben wirklich so eine Bubenvision, eine jugendlichen Vision und plötzlich dann viele Jahrzehnte später, eben im Jahr, also 30 Jahre später quasi oder noch 40 Jahre später, als die Bubenvision da war, ist es mir dann vergönnt gewesen, ein Buch, mein erstes Buch zu schreiben. 2016 konnte ich mein erstes Buch Wandern wirkt schreiben. Ich habe eine Buchgrafikerin gefunden und habe da eben viel, viel ins Layout mit ihr zusammen. Die Marie Ziegler hat mir da geholfen und bin ich sehr, sehr stolz auf dieses 2016 erschienene Buch Wandern wirkt. Es kam sogar auf Platz 3 der österreichischen Sachbuch-Bestseller. Hat mir irrsinnig getaugt und ich habe dann 2019 dann nachgelegt und habe das Buch, das große Buch vom Wandern verfasst. Das hat dann den großen Buchpreis als bestes Wanderbuch des Jahres auf der ITB Berlin bekommen und hat sogar bis auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste in Österreich geschafft. Und auch noch ein drittes Buch, 3 Kinder, 3 Bücher, ist ja normal, habe ich geschrieben, nämlich Wanderwissen. Das kam dann in der Corona-Zeit 2021 heraus. Und auch mit diesen 3 Büchern habe ich einfach so mein Wissen geteilt, meine Erfahrung als Unternehmer, meine Geschichte erzählt und das, allein der Prozess des Buchschreibens macht unheimlich Spaß. Neben meiner Firma war eben immer so dieses soziale Engagement sehr wichtig, die Friends of Linkshed. Das war der Verein, mit dem ich die Solarschule gebaut habe, ist eine Organisation, die es noch immer gibt, wo ich inzwischen Ehrenobmann bin und die noch immer aktiv ist als Unterstützung für dieses Dorf. Im schrecklichen Erdbeben in Nepal, nach diesem Erdbeben 2015, habe ich dann den Verein Weltweit Wandern wirkt gegründet. Dieser Verein trägt heute große Bildungsprojekte. Eben angefangen haben wir in Nepal mit dem Bottle Houses Kinderheim für entwurzelte Kinder nach dem schrecklichen Bürgerkrieg in Nepal mit den Maoisten und der Übergang von der Monarchie in die Demokratie. Eine große Schule, die Kundalini-Schule und auch eine Sherpa-Schule am Fuß des Mount Everest wird von diesem Verein aus initiiert und unterstützt. Ein großes Projekt ist dann in Marokko schon vor vielen Jahren dazugekommen, der große Campus Vivant im Hohen Atlas in Marokko. Wir haben inzwischen auch noch weitere Projekte, unter anderem auch eine Kindesheimstätte in Tansania und ein Umweltbildungsprojekt in Peru und helfen auch in der Ukraine den Menschen während des Krieges und viele andere Nothilfeprojekte. Unter www.weltweitwandernwirkt.org kann man da die Übersicht sehen. Und aller guten Dinge sind 3 Bücher, 3 Kinder. Ich habe auch eben 3 Vereine gegründet. Als letztes kam während der Corona-Zeit der Verein Buddhismus im Alltag dazu, der in dieser Zeit eine ganz wichtige Unterstützung nicht nur für mich, sondern für viele Menschen war, wo wir dann online meditiert haben mit bis zu 70 Personen online, mit tollen Lehrenden hier diese Zeit intensiv genutzt haben, um uns selbst zu erfahren, um in Meditation einzutauchen und viel, viel Innenschau zu betreiben. Das Ganze hat während meinem Burnout 2012 in Nepal gestartet und geht jetzt eben weiter mit unserer Meditationsgruppe, mit dem Verein Buddhismus im Alltag. Beide Vereine haben eben den Sitz im Weltweit Wandern Büro. Weltweit Wandern wirkt, veranstaltet an Wochenenden immer wieder Kochkurse von Marokkanisch, Spanisch oder auch andere Kochkünste gelernt werden können, wo es dann ein buntes Zusammen gibt in unserem schönen Büro, und an anderen Wochenenden gibt es eben Meditationsseminare und Retreats, und so dient es auch allen immer unserer Vision, Menschen zusammenzubringen, Kulturen zu verbinden, voneinander, miteinander zu lernen und Begegnungen zu ermöglichen. Jetzt wieder zurück zu Weltweit Wandern. Unser Motto sind ja bewegende Begegnungen von Menschen mit der Natur und von anderen Kulturen und mit sich selbst. Und dieses Motto bedarf natürlich immer wieder neuer Impulse. Die lokalen Guides müssen ausgebildet werden. Und wir haben einen sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere kleinen Gruppen müssen gut geführt werden. Die Local Guides haben eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle. Und deswegen haben wir schon früh unsere sogenannten Weltweit Wandern Academies eingeführt. Das hat bereits 2006 begonnen mit einem Treffen und Programm auf Alpenvereinshütten, wo wir Guides aus Nepal, aus der Mongolei, aus Ladakh und aus Marokko eingeladen haben, hier Praktika zu machen, als Touristen Österreich kennenzulernen und auch ein bisschen auf Alpenvereinshütten die Alpen kennenzulernen und dort Praktika zu machen. Wir haben dann ab 2008 im Lesachtal mit einer Kooperation mit Bergführern Trainings wirklich gezielte abgehalten und alljährlich das weiter verfeinert. 2015 war dann ein großer Höhepunkt. Wir haben dann angefangen, Guides untereinander auszutauschen. Der Lahusin aus Marokko ist in den Himalaya gefahren und hat dort seinen Kollegen Tashi besucht. Tashi ist dann nach Marokko, und so haben wir das vielfach dann wiederholt, dass unsere Guides einfach als Reiseteilnehmende auf unseren Reisen mit sind und einfach so viel voneinander lernen können und auch vor allem in die Rolle von Reiseteilnehmenden, von Gästen schlüpfen und einfach schauen, aus dieser Perspektive das Geschäft kennenlernen. Es macht dann ganz, ganz viel. 2016 war ein weiteres Highlight, da haben wir einen riesen Workshop mit 30 internationalen Teilnehmern, unsere Partner und Guides, in der Wüste von Marokko gemacht. Im Beduinenzelt haben wir diskutiert über nachhaltigen Tourismus, waren gemeinsam unterwegs, und das ist auch etwas, wo viele von uns noch heute davon reden. 2019 haben wir sowas Ähnliches in Madeira gemacht, in unserer Quinta dos Artistas, und haben eben auch so hergezeigt, wie eine nachhaltige Touristenunterkunft ausschaut, und viel eben uns ausgetauscht und voneinander gelernt. Und so ging es eben weiter mit unseren Academy. In der Corona-Zeit war viel online. Seit 2023 machen wir es wieder live in Österreich, und heuer freuen wir uns 2025 bereits eine weitere große Academy hier auszurichten und Leute einzuladen. Stichwort Corona, das war natürlich ganz, ganz arg, weil das war wirklich so, 2019 war wirklich unser Rekordjahr. 40% Wachstum, unsere Firma war gesund, das Team war gut eingeschult, unsere Qualität war hoch, wir haben viel, viel Mundpropaganda von zufriedenen Gästen gehabt und hatten eben riesige Wachstumsraten. Es war dann Ende 2019, Anfang 2020, waren viele Reisen ausgebucht. Wir waren in vollster Fahrt Und es hat sich dann so angefühlt, als würden wir gegen eine Betonmauer rauschen. Also so abrupter Stopp, nämlich auf Null mit voller Beschleunigung. Wir mussten tausende Reisen stornieren. Wir mussten unsere Gäste retten. Marokko hat von einem Tag auf den nächsten den Flughafen zugesperrt. Wir mussten die Leute evakuieren und 2 Tage nach ihrer Ankunft überreden, wieder heimzufliegen. Gott sei Dank haben wir das geschafft, weil am nächsten Tag war der Flughafen dann für einige Wochen dicht. Wir konnten das alles gut hinkriegen und dann war aber wirklich Feuer am Dach. Wir haben schon gedacht, wir werden es nicht überstehen. Wir mussten ja tausende Reisen stornieren und die ganzen Zahlungen zurückzahlen. Und man muss wissen, wenn man eine Anzahlung leistet, haben ja wir schon Hotels gebucht und Gelder überwiesen, Reisen ausgearbeitet, alles organisiert. Die Anzahlung ist dann schon ausgegeben, wenn sie überwiesen wurde. Und das alles zurückzuzahlen, war natürlich in tausenden Fällen zusammengerechnet ein Millionenbetrag, den wir nicht mehr auf dem Konto hatten. Und da ist was total Großartiges passiert. Unsere Reisegäste haben uns dann gerettet. Wir haben einen Brief geschrieben, haben ganz offen die Situation erklärt, dass wir an unserem Überleben arbeiten, dass wir unsere Partner unterstützen, aber dass wir sie bitten, bitte doch einen Gutschein zu nehmen, weil es geht jetzt nicht mit dem Zurückzahlen. Und fast 80% unserer Gäste haben das dann akzeptiert und noch immer ein großes Dankeschön, weil dieses Akzeptieren des Gutscheins hat uns dann letztlich gerettet. Und da merkt man wieder, wie toll wir in einer Community sind, in einer Bewegung, dass auch unsere Gäste Verständnis haben, wenn es einmal nicht so gut geht und uns wirklich durch diese Großzügigkeit gerettet haben. Und so konnten wir dann ab 22, 23 wieder auferstehen und sind heute wieder eine starke, gesunde Firma. Und seit Ende 2024 hat wieder ein großes Wachstum begonnen. Im Vergleich sogar zu 2019 sind wir wieder sehr, sehr stark da. Wir stehen heute mit 33 Mitarbeitenden, mit knapp 5000 Gästen in einer sehr, sehr qualitätsvoll positiven Stimmung und Situation und gehen alle wahnsinnig gern arbeiten, weil wir viel, viel Sinn und viel, viel Werte da erleben können. Jetzt vielleicht zum Abschluss von diesem Monolog von mir. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Jeder, der jetzt noch zuhört, ist ja noch dabei. Recht herzlichen Dank dafür. Jetzt ein paar Blicke in die Zukunft. Immer wieder werde ich gefragt, du Christian, du sagst ja immer nach dem Burnout, du ziehst dich zurück. Ich ziehe mich natürlich immer wieder zurück, um wieder zurückzukommen. Man braucht Auszeiten, ich bin viel unterwegs, bin auf Reisen, habe Kreativzeiten, aber ich arbeite eben, wie ich schon gesagt habe, jetzt mehr am Unternehmen und nicht so sehr im Unternehmen. Wir haben einen großartigen Geschäftsführer, eine operative Geschäftsführung und ein tolles Team mit Teamleitungen und eine wirklich tragfähige Struktur, die man auch braucht, um jetzt weiter zu wachsen, qualitätsvoll. Und so habe ich viel Zeit, um Markenbotschafter zu sein. Was ist das? Ich bin wahnsinnig gern unterwegs. Ich pflege unser Partnernetzwerk. Heuer bin ich zum Beispiel im Himalaya, um die Solarschule wieder zu besuchen, um dort eine Ausbildung zu leiten, gemeinsam mit unserer Nachhaltigkeitsmanagerin Manu. Werden wir dort unsere Guide schulen, macht das Gleiche auch in Madagaskar und Réunion. Also ich bin quasi der fliegende, weltweit wandernde Markenbotschafter, der das Netzwerk lebendig hält. Immer wieder bin ich natürlich auch im Team unterwegs für Projekte, neue Reisen, bin mit Gästen gern unterwegs, einfach weil ich das liebe, unser Produkt zu entwickeln und zu schauen, wo fehlt's, wo gehen wir neu hin, in welche Richtung werden wir uns bewegen. Wir wollen unsere nachhaltigen Angebote ausbauen, unsere Partnerschaften stärken und natürlich ist viel im Digitalisierungsbereich drinnen. Unsere Webseite muss abgedatet werden und so wollen wir das Persönliche nicht verlieren, aber unsere Geschichten werden eben unter anderem auch über den Podcast, über den Blog, über unser Magazin berichtet. Meine persönlichen Ziele sehe ich so ein bisschen als Ermöglicher, als Mentor, mein Wissen im Team weiterzugeben, Dinge zu entwickeln und so den Raum für neue Projekte und Ideen zu kreieren. Und alles aber immer mit unserer Marke, mit unserer Qualität. Da bin ich schon ein bisschen auch so ein Qualitätschecker und Mahner, wenn irgendwo was hakt, wo ich dann sehe, ups, die Fotos da auf Facebook, die könnten noch ein bisschen besser sein. Bei den Texten, da braucht es noch etwas, um noch persönlicher unseren persönlichen Stil zu haben. Bin jetzt am Ende von meiner Geschichte, möchte jetzt das Ganze vielleicht so ein bisschen zusammenfassen mit den drei wichtigsten Erkenntnissen. Ich habe eh schon zweimal gesagt, der Unternehmer, die Unternehmerin arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Es braucht immer diese Vision, die ich schon als kleiner Bub kultiviert habe, so an den Zielen zu arbeiten, an der Zukunft zu arbeiten, immer wieder so ganz ehrlich zu sagen, wo stehe ich, wo möchte ich hin. Das ist eben ganz, ganz wichtig, immer so auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Das zweite ist, dass Ausdauer unterschätzt wird und Talent oft überschätzt wird. Talent ist wichtig. Wenn man eine Begabung hat, soll man sie nutzen. Aber wenn man nicht ausdauernd ist und dranbleibt, dieses Dranbleiben, diese Geduld, die ist natürlich total wichtig. Und dann immer wieder natürlich was Neues auszuprobieren als drittes. Der Mut zum Neuen ist unerlässlich. Neue Schritte sind oft auch ein Wagnis, ein Sprung ins Ungewisse. Man ist nicht perfekt, man blamiert sich vielleicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder aufzubrechen und neue Wege zu gehen. Meine Geschichte ist ja nicht nur meine. Sie wird von vielen getragen, sie gehört allen. Ich bin ein Teil von Weltweit Wandern, von dieser Bewegung, von unserem Team, von unseren Guides, von unseren Sozialprojekten, unseren Partnern und am wichtigsten natürlich unseren geschätzten Gästen. Und Ihnen allen, also euch allen, auch euch Zuhörern, dir als mein Zuhörer, Zuhörerin, gilt mein großer, großer Dank. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, so über meine Vision nicht nur so zu reden, sondern auch zu inspirieren. Folge deiner Vision Schritt für Schritt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch, hinterlass mir vielleicht auch eine Bewertung und viel wichtiger noch, schreib mir einen Kommentar. Ich stehe total auf Feedback, ich möchte mich entwickeln und dazu brauche ich einfach Rückmeldungen, Ideen, Anregungen. Wenn du spannende Themen hast, die dir im Kopf sind, schreib's doch einfach, vielleicht können wir das eine oder andere aufnehmen. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören, euer Christian.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.